Ja, und wir freuen uns, dass wir heute Morgen zusammen hier stehen dürfen. Ich freue mich, dass ich mit der Leana heute Morgen hier stehen darf. Sie macht momentan das ACTS und macht in diesem Rahmen auch ein Praktikum bei unserer FMG, für die, die das noch nie gehört haben. Und hat gesagt, sie lässt sich auf das Abenteuer ein und tut mit mir zusammen eine Predigt vorbereiten und macht dann auch einen Teil. Schön, bist du da, Leana, so cool. Ja, und wir haben hier so einen Baum mitgebracht. Ihr habt ja, oder einige von euch haben wahrscheinlich den Esra 7 gelesen und haben gesehen, dass der Esra da so ein Bild bringt von einem Baum. Nein, der Esra bringt kein Bild von einem Baum für die, die es gelesen haben. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ha, habe ich das Falsche gelesen? Oder was? Was höchstens vorkommt, ist das Bild oder ein Stammbaum. Also, wo wir in den ersten paar Versen lesen, von wo das der Esra kommt. Aber was dieser Baum für einen Zusammenhang hat mit Esra 7, und der hat einen Zusammenhang, wird mich dann Leana ein bisschen mit reinnehmen. Bevor wir jetzt das oder darauf eingehen, was dieser Baum mit dem Esra 7 zu tun hat, möchte ich aber gerne noch mal kurz schauen, wo wir uns genau eigentlich befinden. Weil es ist gleich jetzt schon ein bisschen länger her. Ich glaube, wo wir Esra 6 sind verblieben, das war irgendwie vor 3 Wochen oder so. Und ich werde noch mal kurz aufzeigen, wo sind wir jetzt. Und zwar, eben, wir haben das letzte Mal, jetzt kannst du die Folie bringen, sind wir beim Esra 6 gewesen, da sind wir, jetzt muss ich das noch anlassen. Sind wir hier gewesen. Es ist leider auf Englisch, aber Kai hat es nicht geschafft, das schlau auf Deutsch zu übersetzen. Darum ist es jetzt Englisch, aber ich erkläre es kurz. Hier ist der zweite Tempel gebaut worden, mit diesen 16 Jahren Baustopp dazwischen. Und Esra 6 sind wir eigentlich hier verblieben, wo der Tempel fertig ist. Der Tempel ist fertig gebaut. Das Volk Israel hat ihn eingeweiht, der Tempel ist vollendet, sie haben das Passafest gefeiert und haben sich gefreut. Und jetzt steigen wir heute ein in Esra 7. Und als ich Esra 7 habe gelesen habe, bin ich zuerst irgendwie so an dieser Frage geblieben hängen, warum ist denn der Esra eigentlich nicht schon in der ersten Welle zurück? Weil in der ersten Welle die war hier, gewesen, wo der Serubabel hat angeführt, wieso ist der nicht schon dann zurück? Und als ich mich dann ein bisschen genauer damit befasst, habe ich sehr schnell gemerkt, es hätte eigentlich gar nicht möglich sein können, weil zwischen der ersten Rückkehrwelle und zwischen der zweiten hier liegen 80 Jahre. Also der Esra wäre dann wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt gewesen, oder vielleicht war er ein kleines Kind gewesen, und hätte gar nicht selber entscheiden können. Darum ist er dann noch nicht in der ersten Welle zurück. Oder wir können es auch etwas anders sagen, zwischen dem Kapitel 6, wo wir hier sind verblieben, und dem Kapitel 7, wo wir jetzt reingehen, in 2 Teile des Buch Esra, liegen mindestens 57 Jahre, eine ganze Generation. Und das finde ich gleich noch wichtig, für zu wissen, da ist relativ viel passiert dazwischen. Wir lesen in der Bibel nicht so viel. Was wir wissen, dass der Haggai und der Zacharia, die Propheten hier, haben zu dieser Zeit gewirkt und das Buch von Esther, wo wir auch finden in der Bibel, dass das in dieser Zeit ist geschrieben worden, die Begebenheiten, dann sind passiert. Sicher auch spannend, vielleicht das mal zu lesen, wer Zeit hat, weil man es ein bisschen anders in einen Kontext reinbringen kann. Und jetzt sind wir eben in dieser zweiten Rückkehrwelle, wo der Esra anführt. Und der Esra, zu dieser Zeit, hat der Artaxerxes, ein weiterer König, also ist schon der 5. sehen wir hier, das sind da die Könige, das ist der Kyros, dann ist da ein anderer dazwischen, der noch ganz kurz regiert, von Darius haben wir auch schon gehört, der Xerxes und jetzt der Artaxerxes, ist jetzt da und schickt der Esra eigentlich zurück. Er darf alle Israeliten, die mit ihm mitkommen wollen, von Babylon, darf er zurücknehmen, mit auf Juda, Jerusalem. Und der König sagt sogar, die Gegenstände, die ihr braucht, und all das andere, was ihr braucht, für im Tempel zu opfern, das tun wir spendieren. Vom persischen Königshaus, von den umliegenden Ländern, die Schatzmeister sollen ihre Schätze öffnen und sollen da Beiträge liefern. Und er gibt dem Esra, der König gibt dem Esra auch den Auftrag, für Recht und Ordnung zu sorgen. In dem Volk Israel, das dort zu Juda und Jerusalem lebt. Sagt ihm oder gibt ihm den Auftrag, Richter und Rechtssprecher einzusetzen, die das Volk richten und die sie auch im Gesetz Gottes unterweisen. Und so sind wir bereits mit drin in diesem Kapitel 7. Und was ich spannend fand, oder was wir beide spannend gefunden bei dem Lesen von dem Esra 7, ist, dass man sehr viel über Esra erfährt. Ein paar Details, ein paar allgemeine Sachen. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir heute Morgen euch den Esra, wer das war, ein bisschen vorstellen und vor allem schauen, was können wir von diesem Mann lernen. Und ich möchte gleich starten mit ein paar Facts vom Esra. Er hat nämlich zum Stamm Levi gehört, lesen wir. Er ist vom Aaron, vom ersten Hohepriester abgestammt. Er war zwar nicht in dieser hohepriesterlichen Abstammungslinie drin, sondern in der Nebenlinie der Aaroniten. Aber gleich eine wichtige Abstammung. Er war ein geschickter Schriftgelehrter oder Schreiber. Er hat das mosaische Gesetz sehr gut kennt. Er war der Anführer bei der Rückkehr der Juden. Er hat von dem jüdischen Volk, das in der zweiten Welle ist, zurückgegangen. Er hat probiert, die Familienoberhäupter, die noch zu Babylon waren, hat er probiert zu gewinnen, zu überzeugen, dass sie mit ihm zurückkommen. Und der König Artaxerxes hat noch auch Priester und Beauftragte vom Gesetz vom Gott im Himmel genannt. Und das war dann so ein Ausdruck für die Perser, dass es eben um den Gott der Juden geht. Der Gott im Himmel. Und er war eben ein Gesendeter vom König. Und ganz besonders interessant ist in diesem Kontext, wer der Esra ist, der Vers 10 in diesem Kapitel 7. Und da wird jetzt Liana ein paar Worte dazu sagen.
Genau, wir werden heute vor allem auf Esra 7,10 darauf eingehen. Und dort steht drin, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen, zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lernen. Und der Vers zeigt vor allem drei Sachen auf, wonach der Esra sein Herz hat gerichtet hat. Erstens mal das Gesetz von Gott zu studieren, das Gesetz von Gott zu befolgen und dann auch zu lernen. Und mir ist da drin mega wichtig die Reihenfolge geworden. Bevor er zuerst hat er studiert. Und bevor er andere unterwiesen hat, hat er zuerst mal selber danach gelebt. Wir werden jetzt so ein bisschen auf die drei Punkte, schlussendlich sind es sogar vier, darauf eingehen. Und ich starte mal mit dem ersten. Da geht es darum, das Gesetz von Gott zu studieren. Der Esra hat sein Herz darauf ausgerichtet, das Gesetz von Gott zu erforschen. In der Bibel wird das Herz so als seelisch-geistliches Zentrum beschrieben, das Organ für Einsicht, für Weisheit und die Quelle von unserem Handeln. Also unser Handeln ist sehr stark davon abhängig, mit was das unser Herz gefüllt ist. Darum sagt Sprüche 4,23 auch, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und da ist mir die Frage so richtig wichtig geworden, mit was füllen wir unser Herz? Mit was ist unser Herz gefüllt, weil das auch unser Handeln mega prägt? Der Esra hat sich bewusst entschieden, in gewissen Übersetzungen heisst es so beschlossen, sein Herz Gottes Wort mit Gottes Wort zu füllen. Das Gesetz von Gott zu erforschen kann zum Beispiel heissen, dass man studieren, sich danach sehnt und sich intensiv damit beschäftigt. Jetzt kommen wir auch schon zu dem Bild von dem Baum, weil im Psalm 1, 2 und 3 steht, oder wird ein Mensch beschrieben, der sich am Wort von Gott freut, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Wir haben das Bild mega stark gefunden. Ein Baum, der an Wasserbächen steht. Er steht nicht in Nähe, sondern an Wasserbächen. Und seine Wurzeln tief hat, fest verwurzelt hat und Stabilität durch das hat. Und auch wenn ein Sturm kommt, kippt der Baum nicht einfach so um, weil er so tief verwurzelt hat, ist und durch das Stabilität hat. Und er hat auch Zugang zum Wasser, das ihm Energie und Kraft gibt. Hier zum Beispiel sieht man das Bild. Wir haben sie mit KI erstellt, aber wir haben es uns so vorgestellt, wie die Wurzeln wirklich so nach und ins Wasser gehen. Genau. Und wir glauben, dass es auch mit uns so ist, dass wenn wir unsere Wurzeln tief in Gottes Wort verwurzeln, gibt es uns Stabilität, es gibt uns Sicherheit und durch das Wort Gottes können wir Kraft und Energie gewinnen für unser Leben. Und der Ezra hat sich bewusst dazu entschieden, nach bei Gott zu bleiben und nach an diesen Wasserbächen oder eben an diesen Wasserbächen. Und das hat, und was wir aus dem Wort Gottes herausnehmen können, sind Leitlinien, Richtlinien für unser Leben, Wahrheiten, die uns Stabilität und Sicherheit geben. Und darum kommen wir da auch schon zum ersten Bild, nämlich zu dem Kompass. Wir glauben, dass das Wort Gottes uns neu ausrichtet und neue Linien gibt, neue Wahrheiten für unser Leben. Und das wie eine Frucht ist, die daraus entsteht, wenn wir unsere Wurzeln tief bei Gott schlagen, tief im Wort Gottes. Und was ja auch sehr gut für uns zum Wissen ist, dass wir das Wort Gottes nicht alleine müssen studieren, sondern wir haben den Heiligen Geist in uns, der lebt, der uns immer wieder Sachen aufzeigt, Wahrheiten und mit uns das Wort Gottes studiert. Und wenn wir das Wort Gottes studieren, pflegen wir auch Beziehung zu Gott. Und das ist wie eine zweite Frucht, die daraus entsteht, wenn wir unsere Wurzeln tief im Wort Gottes verankern. In der Bibel steckt so eine unglaubliche Fülle an Wahrheiten. Und das Bibelstudium ist nicht nur theoretisch im Kopf, was wirklich um das Studieren geht, sondern es ist lebensnah. Und es gibt uns, wie vorhin schon gesagt, mega viele Wahrheiten und Leitlinien für unser Leben. Und wenn wir eben nach an diesen Wasserbächen sind oder an diesen Wasserbächen, dann bekommen wir oder wächst die Beziehung zu Gott. Wir haben das Bild von dem Telefon oder so. Und mir ist der drinnen mega wichtig geworden. Ein Telefon ist mega gäbig zum Brauchen. Aber wenn wir es nur hier neben uns haben und nicht brauchen, dann ist ja die Verbindung gar nicht da. Dann können wir schon probieren, Leute zu erreichen, aber sie können ja nicht mit uns kommunizieren. Aber wenn wir das Telefon nehmen und brauchen, dann entsteht Verbindung. Und genauso ist es, glaube ich, mit der Beziehung zu Gott. Wenn wir die Bibel einfach haben und neben uns haben und ein bisschen anschauen und alles wäre ja noch schön und so, dann entsteht die Verbindung nicht. Aber wenn wir unsere Wurzeln tief da drinnen schlagen, entsteht Beziehung, Verbindung zu Gott. Und Beziehung und Verbindung zu Gott können wir ganz unterschiedlich leben. Aber ich glaube, dass Bibellesen, Bibelstudieren ein essentieller Teil von dem ist. Genau, und ich habe in letzter Zeit mega die Kraft entdecken von auch zusammen Bibel lesen. Geht ihr das Act, das ich mache, studieren wir eigentlich jede Woche 2 Stunden in 2er Teams Bibel. Und ich habe entdecken, dass dort mega viel Kraft drin ist und der anderen Person vielleicht auch Sachen auffallen, die mir gar nicht auffallen würden. Und dadurch ich nochmal neue Wahrheiten oder neue Leitlinien für mein Leben darf entdecken. Und etwas anderes, was mir mega wichtig geworden ist in letzter Zeit, ist, wie ich meinen Tag starte. Wenn ich meinen Tag mit Gottes Wort starte, richte ich mich wie der Kompass neu aus und starte meinen Tag ganz anders, weil ich mich zuerst fülle mit den Wahrheiten von Gott, mit der Richtlinie, mit der Leitlinie für mein Leben und dadurch mein Tag ganz anders ausgerichtet ist. Und dadurch ist wie ein Start in den Tag, der ganz anders ist, als wenn ich mich zuerst mit anderen Sachen fülle. Und etwas anderes, was ich auch noch angefangen habe in letzter Zeit, ist, dass ich zum Beispiel Bibelverse aufschreibe und überall rumhänge. Und das gibt mir wie Erinnerung mehrmals am Tag an die Bibel, an die Wahrheiten, die da drinnen stecken, an die Wahrheiten, die über meine Identität, als Kind Gottes, aber auch wie ich möchte leben. Genau, wie das Telefon, wo wenn wir das brauchen, stehen wir wie in Verbindung zu Gott. Der zweite Punkt von Ezra 7,10 ist das Wort Gottes studieren oder Gesetz Gottes studieren, ist der erste Punkt und das Wort Gottes befolgen ist der zweite Punkt. So. Genau, der Ezra hat das Wort Gottes nicht nur studiert, sondern er hat es auch da. Und tun heisst aktiv werden, etwas machen, sich bewegen, vorwärts gehen. Und im hebräischen Denken, was zu dieser Zeit sehr kulturisch war, ist, geht wie zu studieren und zu tun gar nicht ohne einander, sondern ist wie miteinander verbunden. Man kann es wie nicht voneinander trennen, weil es ist stark abhängig voneinander. Das heisst, wenn man etwas studiert, dass man es auch tut, für das man es wie noch mehr verinnerlicht. Und Gottes Wort ist lebendig und verändert uns. Und wenn wir anfangen nach diesen Wahrheiten, wo in Gottes Wort steht, Leben verändert sich nicht nur unser Denken, es ist nicht nur theoretisch oder es verändert nicht nur unser Herz, sondern es verändert auch unser Handeln. Wir bekommen durch das Wort Gottes eine Standfestigkeit und ein festes Fundament und ein festes Schuhwerk, wie wir da beim Baum auch haben. Also die Frucht vom Wort Gottes und vom Tun gibt uns eine Standfestigkeit, für vorwärts zu gehen, für das Wort Gottes auch zu befolgen. Durch das wird Handeln und Gehen viel einfacher und Unmögliches wird plötzlich möglich. Mit Wanderschuhen kannst du ganz andere Wege gehen, als wenn du mit Flipflops oder Crocs oder Turnschuhen gehst. Du bekommst einen Halt und Standfestigkeit und Unmögliches wird plötzlich möglich. Und wir dürfen in dem Sinne lernen und wachsen und uns vom Heiligen Geist leiten. Das heisst nicht, dass wir nachher nichts tun und eben nur studieren, sondern dass wir auch gehorsam sind in dem, was wir entdecken und wo Gott zu uns redet. Dass wir die Wahrheiten, die wir entdecken, für unser Leben dürfen annehmen und nach dem handeln. Und wenn ich die Bibel lese und nach bei Gott bin, werden mir die Wahrheiten auch immer wichtiger. Also dass irgendwie das, was Gott bewegt, das, was die Wahrheiten, die Gott ausspricht, nehme ich wie an. Und die werden in meinem Leben viel wichtiger. Und darum wächst nachher auch der Gehorsam. Genau, der Gehorsam ist auch wie eine Frucht, die daraus entsteht, wo der Baum wachsen kann, dass wenn wir unsere Wurzeln tief haben, dass die Anliegen, die Gott hat, die Leitlinien für unser Leben, dass die uns auch immer wichtiger werden. Und Wanderschuhe sind am Anfang nicht so angenehm zum Tragen, man muss wie zuerst einlaufen. Und ich glaube, so ist es wie auch mit dem Gehorsam, dass am Anfang braucht es uns immer mehr Mut. Aber mit der Zeit ist das Vertrauen, das wir haben, in Gott viel, viel tiefer, viel, viel stärker. Und es wird uns immer noch etwas kosten. Aber unser Vertrauen ist tiefer. Und darum haben wir auch mehr Vertrauen in das, was Gott über uns sagt oder den Weg, den er für uns parat hat. Und ein interessanter Punkt, den ich zu Vers, zu Esra 7 herausgefunden habe, ist, dass bis zu Vers 27 der Esra 7 von einer Drittperson ist geschrieben worden. Also der Esra hat nicht selber über sich behauptet, er hat sein Herz danach ausgerichtet oder hat beschlossen, das Wort Gottes zu studieren, zu tun und zu lehren, sondern ist wie gegen aussen sichtbar worden. Seine Herzenshaltung ist sichtbar worden. Und wie bereits erwähnt, war der Esra Schriftgelehrter und ein paar Aufgaben von Schriftgelehrten ist zum Beispiel, sich intensiv mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, die Schrift zu erforschen und wenn jemand falsche Lehren macht, das aufzudecken, im Wort Gottes unterweisen und als Richter im jüdischen Hohen Rat zu dienen. Und all das bedeutet ja nicht automatisch, dass jemand Gott oder das Wort Gottes von ganzem Herzen liebt oder sich leidenschaftlich danach ausstreckt. Und beim Esra war das anders. Sein Dienst war nicht nur eine Aufgabe oder ein Beruf, sondern sein Herz war danach ausgestreckt, das zu tun. Er hat sich bewusst entschieden oder das beschlossen. Und hier passt auch wieder das Bild vom Baum. Wenn ein Baum nah am Wasser steht, wird er immer wieder erfrischt vom Wasser. Er muss nicht suchen, sondern es ist wie gerade neben ihm. Er bekommt Energie zum Wachsen und es verändert sich etwas und es wird sichtbar. Wenn Früchte an einem Baum wachsen, dann wird es sichtbar, dann sieht man das gegen raus. Und so ist es auch mit uns, wenn wir tief verwurzelt sind im Wort Gottes und unsere Herzen danach verändern, wird sich unser Handeln verändern und es wird unserem Umfeld sichtbar. Dadurch wird Gottes Wort für unser Umfeld sichtbar und das ist auch wieder eine Frucht, die daraus entsteht. Wir haben hier das Bild von einer Taschenlampe genommen, weil wenn eine Taschenlampe anfängt zu leuchten, dann verändert sich etwas, dann hat das Dunkle keinen Platz mehr und es wird hell. Und auch wenn es hell um uns herum ist, kann es noch heller werden. Und genauso ist es, glaube ich, wenn Gott unser Herz verändert und somit auch unser Handeln, dass wenn wir uns von dem verändern, dass sich etwas verändert in unserem Umfeld und Menschen erkennen an unserem Leben. Und darum möchte ich euch schon mal zwei wichtige Fragen stellen, oder auch für mich wichtig geworden ist, lassen wir uns vom Wort Gottes verändern und hat das Wort Gottes sichtbare Auswirkungen für unser Leben? Und da geht es nicht darum, Anerkennung zu bekommen oder als guter Christ anzustehen, sondern es geht darum, dass im Wort Gottes so viele Wahrheiten drinnen stehen, die unser Leben zum Guten verändern können und unsere Beziehung zu Gott stärken. Und wenn wir von Anfang so leben, können wir anderen Menschen das Wort Gottes weitergeben. Nicht nur durch das, was wir sagen, sondern auch durch unser Leben und das, was wir tun. Und darum, wenn wir nach bei Gott bleiben, gibt er uns Kraft, nach dem Wort Gottes zu leben. Und was ja noch cool ist, wir sind nicht alleine, weil der Heilige Geist ist bei uns und begleitet uns.
Genau. Ja, und beim Ezra ist ja spannend, eben, es ist nicht beim Erforschen, beim Studieren, es ist nicht beim Befolgen, beim Tun geblieben, sondern es ist weitergegangen. Er hat es weitergegeben. Er hat gelehrt. Lesen wir in diesem Vers 10. Und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Der Ezra hat so eine Fähigkeit gehabt, sich in das Wort Gottes mit seinem ganzen Herz rein zu vertiefen, es zu tun und es auch noch weiterzugeben, zu lehren. Und das hat sogar der Artaxerxes erkannt, weil er hat nämlich ihm ja den Auftrag gegeben in diesem Beschluss, dass er gehen soll, Richter und Rechtsprecher einzusetzen und eben auch das Volk zu lehren. Weil wie kann das Volk ein Gebot, ein Gesetz einhalten, wenn es nicht kennt? Es muss es zuerst kennen. Und darum hat er ihm den Auftrag gegeben, die es nicht kennen, die müssen es hören, die müssen es kennen, dass sie danach laufen können. Und ich finde es noch spannend, ich bin ein bisschen noch auf das Wort lehren oder unterweisen, je nach Übersetzung, eingegangen oder dort ein bisschen nachforschen. Und das Wort heisst auf Hebräisch Lamad, oder wie man dem sagt. Und das ist ein Wortstamm, wo eigentlich lernen, also ich lehre etwas, und Lehren im Sinn von Lehrer eigentlich vom gleichen Wortstamm kommt. Jetzt in dem Sinn, wo wir es hier lesen, heisst es wirklich Lehren, einüben, jemanden gewöhnen im Sinn von Lehrer. Und das Spannende ist, der Verbstamm, der hier gebraucht wird, der tut eine sehr aktive, intensive, wiederholende Handlung ausdrücken. Also das heisst, das Unterweisen, das Lehren ist eine sehr aktive, eine präsente, eine intensive, eine wiederholende Handlung gewesen. Und für das vielleicht noch etwas zu verdeutlichen, das Lamad kommt sogar von dem, oder kann man sogar übersetzen mit Anstacheln, Anspornen. Und das ist ein Bild, das eigentlich von Tieren kommt. Also oder aus der Bildsprache von Tier, so wenn man mit einem Stock ein Tier anstachelt oder mit einem Stachel, mit einem Stab ein Tier anstachelt, dass es das macht, wo man wette. Und jetzt kann man das Bild natürlich so verstehen. Ich habe da auch noch so einen Stab mitgenommen. Das ist ein kleiner Hirtenstab, aber er tut es. Jetzt kann man das Bild so verstehen, dass man mit dem Stecken, mit dem Stab, die Tiere schlagen, prätschen, das machen, dass sie das machen, was man tut. Das habe ich auch schon gesehen, dass das Leute machen. Jetzt aber in diesem Zusammenhang vom hebräischen Verständnis ist nicht das gemeint, nicht die Art von Anstacheln, sondern das Anstacheln ist vielmehr ein Motivieren. Das Tier motivieren, dass es den Weg geht, den der Hirte sieht. Das Tier motivieren, dass es vielleicht den Gefahren ausweicht, dass es nicht in die Schlucht stürzt. Mit der Stab vielleicht her und sagen, hey, ich würde im Fall nicht hier durch. Bis hier sollst du gehen und nicht weiter. Der Stab soll eher sagen, eben, motivieren, um den richtigen Weg zu finden, um den richtigen Weg zu gehen, dass man ein gutes Leben hat. Und ehrlich gesagt, wäre ich als Hirte, wäre das auch mein Anliegen, dass es meinen Tieren gut geht. Dass sie gut leben können. Das wäre in meinem Interesse. Und ich glaube, genau so war es eben auch mit dem Ezra. Er war ein Lehrer, der aktiv war, der präsent war, intensiv präsent war, beim Volk ist geblieben, der immer wieder vielleicht den Stock hergehalten hat und gesagt, hey, bis hier dürft ihr. Weiter solltet ihr im Fall wirklich nicht bis hier. Das ist das Gebot. Hat das Volk motiviert, den Weg, den richtigen Weg zu gehen. Den Weg, den Gott für das Volk vorgesehen hat. Und ja, ich finde es echt mega spannend zu sehen, dass der Ezra ein Mann war, der sein ganzes Herz so hat in das Studieren, in das Tun, aber eben auch in das Lehren. Nur so hat er auch so aktiv, intensiv, präsent und das immer wieder wiederholen können, überhaupt machen können, weil er sein ganzes Herz danach hat ausgerichtet, nach dem Wort Gottes zu studieren, zu tun und zu lehren, weiterzugeben. Und vielleicht auch noch, wir können es auch noch im Bild vom Baum anschauen. Der Esra hat sich entschieden, er hat beschlossen, dass er der Baum sein will, der nahe an diesem Wasserbech steht, der nahe am Wasser ist. Er hat sich entschieden, dass er dort stehen will. Und er hat daraus seine Kraft bezogen. Und man hat ja auch gesehen, dass sie Früchte daraus herausgewachsen sind. Dass sie ist die Frucht daraus herausgewachsen von Richtungsweisung. Er hat gewusst, wo er durch muss. Er hat die Gebote gekannt. Da sind Früchte daraus herausgewachsen von Stabilität. Das hat ihm Sicherheit gegeben. Er hat Führung bekommen. Er hat die Verbindung zu dem Gott gehabt. Er hat Frieden, er hat Kraft bekommen. Das waren Früchte, die aus dem verwurzelt sind, gewachsen. Und weil die anderen Leute haben gemerkt, was da für Früchte daraus wachsen. Weil das ist sichtbar geworden, haben sie auch gemerkt, durch sein Reden, aber vor allem, glaube ich, auch durch sein Tun, haben sie gesehen, aha, es wäre gut, am Wasser zu stehen. Da wäre es gut, in dem Wort Gottes verwurzelt zu sein. Das wäre gut, ich muss mich nach diesen Geboten richten, dass ich ein gutes Leben habe. Dass ich ein Leben habe, das eben in diesen in diesem Boden, in diesem fruchtbaren Boden verwurzelt ist. Und wir können uns jetzt fragen, was heisst das für uns ganz konkret? Ich glaube, wir alle haben Einfluss auf Menschen. Wir alle lehren irgendwie auf eine Art und Weise Menschen. Vielleicht manchmal bewusst, in der Erziehung, wenn man Lehrer ist, wenn man Leiter ist. Aber ich glaube, sehr oft auch unbewusst. Menschen schauen uns an. Menschen schauen uns an und sehen unsere Früchte. Sie sehen, was aus uns herauskommt. Sie sehen, ob es gute Früchte sind. Sie sehen, ob es weniger schöne Früchte sind. Aber sie schauen uns an. Und ich möchte dir heute Morgen, oder ich möchte dir heute Morgen zusprechen, du musst nicht perfekt sein. Du hast etwas zu geben. Und für das brauchst du nicht eine theologische Ausbildung, auch nicht eine pädagogische Ausbildung. Weil wenn ich hier in diesen Saal schaue, sehe ich von jung bis alt Menschen, die sich schon in das Wort Gottes haben verwurzelt, die schon Saft haben aus dem Wort Gottes rausgezogen, die Erlebnisse haben gemacht, zusammen mit dem Heiligen Geist, wo der Heilige Geist hat Offenbarung gegeben aus dem Wort Gottes. Ich sehe Menschen, die Erfahrungen gemacht in ihrem Leben, zusammen mit Gott sind Prozesse gegangen und ganz viel haben gelernt. Und darum möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Du bist perfekt für diesen Job. Nicht, weil du perfekt sein musst. Weil Gott dich genau da rein hat gestellt. Der Esra war, glaube ich, auch nicht ein perfekter Mann. Aber er hat sein Herz da reingegeben. Er hat sich verfügbar gemacht für das Wort Gottes. Und er hat sich verfügbar gemacht für Menschen. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wo kannst du dich verfügbar machen für Menschen? Was hast du zu geben? Was hast du weiterzugeben? Wo kannst du dich ganz bewusst, nicht nur unbewusst, wo kannst du dich ganz bewusst in Menschen investieren und dich verfügbar machen, dass sie von dir lernen dürfen? Von dem, was du schon hast selber annehmen und selber lernen dürfen. Ja, der Esra hat sich mit seinem ganzen Herz hineingegeben. Er ist ein Lernender geblieben. Er hat das Wort Gottes studiert und war auch Täter vom Wort gewesen. Und er hat es teilt und multipliziert mit anderen. Aber ich glaube, der Erfolg von der Leidenschaft vom Leben von Esra war nicht abhängig von seinen Fähigkeiten. Sondern wir lesen es dreimal, und das bringt mich zum nächsten Punkt, dreimal in dem Kapitel. Es war abhängig, weil die Hand Gottes über ihm war. In anderen Übersetzungen steht, die gute Hand Gottes über ihm war. Und in den letzten zwei Versen von diesem Kapitel, da lesen wir, Da ist der Beschluss vom König ist fertig. Und er fährt eben, merken wir jetzt, kommt die Ich-Perspektive, die Liana schon angetönt vom Esra. Da kommt, jetzt redet der Esra selber und man merkt, der bricht förmlich in Lobpreis aus. Nach diesem Beschluss. Ich sage hier bewusst, er bricht aus. Für mich wirkt es so, als würde er den Beschluss lesen oder hören. Und es überfließt einfach aus ihm raus. Da kommt Lob und Dankbarkeit aus seinem Herz raus. Er preist den Yahweh, den Gott von seinen Vätern, weil er das hat möglich gemacht hat, weil er das dem König und seinen Berater hat ins Herz gegeben hat, dass das überhaupt alles möglich wird. Das Wohlwollen, die Gnade und die Gunst vom König war nur abhängig davon gewesen, dass Gott es hat bewirkt. Dass Gott das ins Herz vom König hat hineingegeben. Der Esra konnte Mut fassen, sein ganzes Vorhaben umzusetzen und die Familie Oberhäupter zu gewinnen und mitzunehmen, nur weil die gute Hand Gottes über ihm war. Und was der Esra hier erkennt, ist, glaube ich, so etwas essentiell Wichtiges. Es geht nicht um seine Person. Es geht nicht um seine Fähigkeiten. Es geht nicht darum, wer er ist, von wem dass er abstammt, dass er vom Aaron, vom Hohepriester, vom Ersten abstammt. Es geht nicht darum, was er für eine Position hat. Es geht nicht darum, was er für Früchte bringt. Es geht auch nicht um einen König. Es geht nicht um seine Berater. Nicht der König hat die Rückkehr nach Jerusalem angeordnet, sondern Gott selber. Gott selber hat den Beschluss möglich gemacht und das ins Herz vom König gegeben. Nicht zur Verherrlichung von Esra, sondern zur Verherrlichung, und das lesen wir, ich würde die nächste Folie geben, das lesen wir, um das Haus vom Herr in Jerusalem zu verherrlichen. Um seinen Namen wieder gross zu machen. Um die Verherrlichung von Gott. Für das Haus, für seinen Namen wieder zu Ruhm und Ehre zu bringen. Ich glaube, das ist das, was der Esra hier so schön beschreibt. Alles ist geschaffen, alles passiert durch das, oder zu dem, dass es Gott verherrlicht. Der Esra ist beschenkt worden mit Fähigkeiten, mit Positionen, mit Ansehen, mit Gunst. Die gute Hand Gottes war über ihm, aber nicht wegen ihm, sondern für das Haus von Gott zu verherrlichen, für seinen Namen wieder gross zu machen. Der Esra hat sich brauchen lassen, sein ganzes Leben, sein ganzes Herz, all das, was er war. Sein Baum hat er sich als Baum hat er sich brauchen zur Verherrlichung von Gott. Und ich glaube, ich möchte dir heute am Morgen die Frage stellen: Darf Gott dein Baum mit deinen schönen Früchten, mit deinen vielleicht ein bisschen weniger schönen, darf er die Baum brauchen, dass sein Name gross gemacht werden kann, dass sein Name verherrlicht werden kann, dass er zu Ansehen und Raum kommt und nicht du. In diesem Kapitel lesen wir von einem Mann, von dem Esra, der sich so fest, ich glaube, auch wie es hier geschrieben ist, in dem Psalm 1, Tag und Nacht in das Gesetz hat verwurzelt. Tag und Nacht hat studiert. Intensiv mit dem hat beschäftigt. Und das hat da. Da ist Frucht entstanden aus diesem Baum. Richtungsweisig. Er war ein Licht. Er hat andere mitgenommen. Er hat es weitergegeben. Es hat ihm Stabilität gegeben. Aber er war demütig und weise genug, zu erkennen, dass es nicht aufgrund von ihm ist, sondern allein zur Verherrlichung von dem Haus von Gott, von dem Namen Gottes, dass er gross gemacht wird. Und wir wollen jetzt in eine Zeit gehen, wo wir uns das kurz bisschen durch die Gedanken laufen. Wir haben ein paar Fragen noch mitgenommen, die wir schon gestellt haben. Lass du dich von Gottes Wort verändern. Und hat das Wort Gottes sichtbare Auswirkungen auf dein Leben? Für wer willst und kannst du dich verfügbar machen? Und darf Gott dein Baum, dein Leben, dich, dein ganzes Sein und Tun brauchen, dass er verherrlicht wird, dass er gross gemacht wird?